Mein Name ist Ingo Zamperoni und ich bin einer der vier ARD-Korrespondenten im Studio in Washington D.C. und mein Berichtsgebiet sind die Vereinigten Staaten von Amerika.
Und Ex-Nacht-Tagesthemen, wenn man das so in dieser Kombination nennen darf, weil Sie auch Vertretung gemacht haben. Und designierter Tagesthemen-Moderator?
Dazu kann ich leider nichts sagen, aber hier sind genügend ARD-Granden, zu denen Sie viel besser, die Sie viel besser befragen können dazu dem Thema.
Aber wäre das tatsächlich so eine Option, jetzt wo man die große weite Welt schnuppert? Ist das nicht so, dass Sie jetzt sagen, um Gottes Willen, verschont mich, das ist ein Job, wenn man weiße Haare hat, wenn man seriös ist? Weil Hans-Jochen Friedrich sagt ja mal zu Klöppel, der ist gut, aber der hat noch keine weißen Haare, damals.
Ah, ich glaube, derjenige, der das jetzt macht mit den weißen Haaren, der macht das hervorragend. Und da hat es gar nicht so mit zu tun, welche Haarfarbe er trägt. Und ich finde, Thomas Roth ist da der perfekte Mann.
Aber ich habe Sie gefragt, wäre das für Sie ein Traumjob? Tagesthemenmoderator?
Tagesthemenmoderator ist, glaube ich, für jeden Rundfunk- und Fernsehjournalisten ein Traumjob. Wobei ich sagen muss, der Job, den ich jetzt mache, ist jetzt mein Traumjob. Und das ist ein großartiger Job, rauszugehen und die USA auf eine Art und Weise kennenzulernen, die man so als normaler Besucher und Tourist eben gar nicht kennenlernt. Und das ist ein Riesenprivileg, macht mir unheimlich viel Spaß. Und das war immer, als ich angefangen habe, Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk, da habe ich immer gesagt, eines Tages werde ich gerne Amerika-Korrespondent sein. Und dieser Traum ist jetzt in Erfüllung gegangen.
Zumal Sie die Freiheit haben, auch etwas machen zu dürfen außerhalb der Routine. Was haben Sie da demnächst vor?
Also mein ganz konkretes Projekt, also zum einen, wenn man ausholen, zum einen ist dieses Jahr eindeutig themenbestimmt der Wahlkampf, der Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Das durchzieht fast alles, was wir jetzt zurzeit machen und auch Planungen auf Projekte hin. Aber da ich ja die Nummer 3 und für das Langformat im Studio zuständig bin, ist mein nächstes Projekt jetzt am 12. März läuft ein Film mit dem Titel Das Geberland, wie Amerikaner aus der Not eine Tugend machen. Und zwar das Phänomen, dass Amerikaner durch die Bank, von ganz Reichen bis ganz Armen auch, sehr, sehr viel öffentliches Engagement zeigen, Freiwilligendienste und sehr viel Spenden auch. Also das gehört sehr zum Teil zum Gewebe dieser Gesellschaft dazu. Und es hat zum einen damit zu tun, dass es notwendig ist. Es gibt nicht so große und so starke soziale Netze wie bei uns in Deutschland. Zum anderen aber kann man ja sagen, na gut, wenn es das so gibt, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn alle mithelfen so ein bisschen, wenn alle versuchen, ihren Teil beizutragen? Und das ist sehr spannend und es ist sehr, sehr typisch amerikanisch. Und das zu betrachten in einem 30-minütigen Dokumentarfilm, in einer Reportage, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war in Mississippi schwimmen mit einem Veteran, der für eine Veteranen-Nicht-Regierungsgesellschaft, also für eine Veteraneninitiative, den ganzen Mississippi geschwommen ist, von der Quelle bis zur Mündung im Golf von Mexiko. Ich war auf einer Yachtparty in Miami, wo Multimilliardäre an einem Abend mal so locker 1,5 Millionen für ein Waisenhaus zusammenkloppen. Aber auch auf Bake Sales, also wo Nachbarschaften sich zusammentreffen und Kekse backen und den Erlös dann, auch wenn es nur 800, 900 Dollar sind, dann spenden. Das ist schon sehr beeindruckend.
Sind das die sogenannten Volunteers?
Genau, die Volunteer-Kultur. Wie sagt man denn im Deutschen? Das Ehrenamt, genau. Oh ja. Also das Ehrenamt, das ist in Deutschland ja auch sehr vorhanden. Wir haben technisches Hilfswerk, wir haben die ganzen freiwilligen Feuerwehren und die Verbände und so. Da ist auch unheimlich viel, wird da gemacht. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es so, dass diese Freiwilligendienste quasi den Profis überlassen werden oder denen, die sich dafür engagieren und nicht so wir im Alltag. So nach dem Motto, naja, ich spende ja für die und die Organisation und da gibt es die, die das machen, aber ich so persönlich habe das nicht so das Gefühl, dass wir das so sehr viel machen, wie das in Amerika der Alltag ist. Wobei sich das durch die Flüchtlingskrise hier auch sehr ändert. Also was ich so von der anderen Seite des Atlantiks erlebt und gesehen habe, was Deutsche hier quasi aus dem Boden stemmen und machen für Menschen, die Kriegsgebieten und den furchtbaren Umständen entfliehen, das ist schon großartig und hat auch so ein bisschen von diesem American Spirit, finde ich. Und würde mich freuen, wenn es das noch mehr gäbe hier in Deutschland.
Aber andererseits, die Gegenthese ist ja, dass diese Freiwilligenkultur in den USA deswegen so freiwillig ist, weil es ein Indiz ist oder ein Ausdruck des Staatsversagens. Dadurch, dass die deutsche Demokratie eben so gut durchorganisiert ist, so typisch deutsch durchorganisiert, kann man natürlich dem Staat auch mehr Verantwortung aufbürden. Und das ist ja auch seine Funktion. Also ansonsten müsste man ja keine Steuern zahlen.
Ja, deswegen zahlen die Amerikaner auch so ungern Steuern. Es ist so ein bisschen wie die Henne und das Ei. Was war zuerst da? Waren die fehlenden sozialen Netze, haben die dafür gesorgt, dass die Communities, die Gemeinschaften sich dann zusammengerauft haben und gesagt haben, wir machen was? Oder Ich glaube, das ist nämlich meine These und ich glaube, die ist auch ziemlich belegt. Es ist eher so, dass die Amerikaner von den Gründungsvätern an schon immer gesagt haben, wir sind aufeinander abhängig, wir haben hier kein Gefüge, wir haben ein neues Land, das wir erschließen müssen. Wir sind viel mehr auf Nachbarn, auf Nachbarschaftshilfe, auf Gemeinschaftshilfe angewiesen, als jetzt irgendwelche Strukturen, die es vielleicht geben könnte. Und es ist ein sehr amerikanisches Denken, dass man sagt, ich will selber verantwortlich sein, für welchen Zweck ich spende. Wohin geht meine Zeit, gehen meine Gelder? Ich möchte nicht das in Steuern abgeben und dann macht die Regierung, wer weiß was damit, sondern diese Eigenverantwortung, wofür das diese... Ja, dieser direkte Zugang zu dem, was man da auch auswirkt und auslöst, das ist, glaube ich, ein starker Gedanke dahinter.
Aber das ist genau der Gegenentwurf zu einem gesellschaftlichen Gedanken, dass man sagt, privat geht vor Katastrophe und ich nehme das selbst in die Hand. Das kann man machen, aber wenn Sie jetzt so beides vergleichen, sind ja nun auch jahrelang in Deutschland analytisch herumgegangen, ist das jetzt, dass man sagt, also von den Amerikanern können wir hier in Deutschland viel lernen oder... Ist das einfach, dass man auch zugestehen muss, jedes System hat seine Stärken und Schwächen?
Also es ist sicher so, dass jedes System seine Stärken und Schwächen hat. Und wenn man wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten, also logischerweise. Ich glaube, dass, also ich wäre der Letzte, der sagen würde, oh, lass uns doch unsere sozialen Netzwerke über Bord schmeißen und das mal so machen wie die Amerikaner. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man vielleicht doch das eine oder andere von der anderen Kultur lernen. Also in unserem Fall von der amerikanischen Kultur, dieses doch sehr viel öffentlicher und breiter auch damit umgehen. Das vielleicht auch ein bisschen mehr an die große Glocke hängen, um andere zu inspirieren und zu sagen, hey, guck mal, das habe ich gemacht. Mit meiner Nachbarschaft haben wir das gesammelt. Dann denken andere vielleicht, ach, wenn die das schaffen, dann könnte ich das doch auch. Wir reden da nicht so viel drüber. Man kann das auch mit Bescheidenheit und Understatement umschreiben in Deutschland. Und das finde ich ja grundsätzlich auch sehr sympathisch. Aber ich glaube schon, dass wir so in diesem im Zugang, also die Hemmschwelle, uns zu engagieren für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, die ist in Amerika, glaube ich, geringer einfach. Und da können wir durchaus was von lernen. Aber genauso werden die Deutschen in den USA derzeit bewundert für das, was wir mit den Flüchtlingen hier machen. Also da gibt es viele, die sagen, wow, das ist doch irre. Ihr macht eigentlich das, wofür wir immer groß waren. Ihr seid viel amerikanischer gerade in dem, was ihr da macht, als wir. Wir nehmen nur ein paar hundert auf und die nach zweijährigen Prüfungsprozess.
Jetzt brauche ich nochmal einen Tipp. Wer denn für Deutschland, das ist jetzt eine sehr gewaltige Frage, weil jeder unterschiedliche Ansichten hat, aber wer würde denn aus Ihrer Perspektive besser zu Deutschland passen im Präsidentschaftswahlkampf?
Also man muss sich eine Illusion nehmen. Die Demokraten sind ja in der Regel immer so die Beliebteren. Und Obama wäre ja, glaube ich, mit 90% gewählt worden, wenn er in Deutschland zur Wahl gestanden hätte. Man muss da von einer Illusion sich trennen, dass die Demokraten grundsätzlich die Besseren sind für uns. Ich glaube, Ronald Reagan zum Beispiel war letztlich sehr gut für Deutschland und hat geholfen, den Kalten Krieg zu beenden und das ermöglichte die Einheit. Also insofern ist das immer so eine Sache. Ich glaube, unterm Strich, in diesem Fall ist es aber, glaube ich, relativ eindeutig, dass, ob es jetzt ein Bernie Sanders oder eine Hillary Clinton bei den Demokraten wird, glaube ich, die Idee, mit mehr Kompromissen zu arbeiten und mit Partnerschaftsmodellen und aufeinander zuzugehen, so wie es Präsident Obama immer gemacht hat, das, glaube ich, kommt uns mehr entgegen, fördert unsere Haltung, unsere Stellung, fordert aber auch von uns ein bisschen mehr Eigeninitiative und ein bisschen mehr Verantwortung in vielen Bereichen. Ich glaube, für uns wäre ein Donald Trump oder so einfach wie von einem anderen Planeten in gewisser Weise. Also andererseits, man kann auch sagen, ich glaube, kein Präsident wird dieses Land zugrunde richten. Das haben auch andere Präsidenten vorher schon nicht geschafft. Bin da recht zuversichtlich, aber um es quasi auf einen Nenner zu bringen, ich glaube, Hillary Clinton wäre für Deutschland schon eine sehr, sehr gute Wahl, weil sie diese Politik von Obama, dieses Leading from Behind, das Einspannen von Partnern und Freunden auch sehr fördern würde, aber eben auch mehr verlangen würde im Sinne von, na ihr Deutschen, macht mal auch ein bisschen mehr.
Aber jetzt ich weiß nicht, ob das jetzt die entscheidende Frage ist, um Sie als Tagesthemenmoderator zu befähigen. Ich glaube, das Orakel braucht es diese Sendung nicht, aber geben Sie mal einen Tipp ab. Wer wird's letzten Endes?
Wer wird US-Präsident? Boah, also wenn man das nur vom Papier her sehen würde, gibt es eigentlich für mich keinen Zweifel, dass Hillary Clinton die nächste Präsidentin wird. Oder die erste Präsidentin überhaupt, aber den Wahlkampf gewinnt. Wenn man sich anguckt, aber mit welchem Enthusiasmus Bernie Sanders gerade die Jungen wirklich aufmischt und voller Energie, die diesen Wahlkampf für ihn betreiben, da kommt man schon kurz ins Grübeln. Ich kann mir nicht vorstellen, so polarisierend, wie die republikanischen Kandidaten sind, dass da einer in der Gesamtwahl tatsächlich das Ruder wieder zurückschwingt und die ganzen extremen Positionen, die jetzt im Vorwahlkampf fallen müssen für die eigene Basis, dann wieder über den Haufen schmeißen. Aber ich hätte auch nie gedacht vor einem halben Jahr, dass wir immer noch oder umso mehr jetzt von einem Donald Trump als führenden Kandidaten reden.
Wir wissen im November wahrscheinlich mehr. Dann haben Sie nichts dagegen, wenn ich Sie nochmal kontaktiere?
Sehr gerne.
Gut, Dankeschön.